NDR 2 Spezial mit Julia Meyer. 5 Jahre Corona. Was haben wir aus der Pandemie gelernt?
Zum Glück gerade noch mit dem letzten Flieger aus Australien zurückgekommen. Ja, als hier schon alles dicht gemacht wurde, war da noch Highlife am Strand und plötzlich waren da auch die Regale leer.
Wir arbeiten in einer Arztpraxis und da rotierte das Telefon natürlich unter der Decke. Und bis sich das dann so eingegruft hat, das hat gedauert.
Als man die ersten Bilder gesehen hat von italienischen Krankenschwestern, die total weinend berichtet haben von den ganzen Alten, die gerade sterben, da habe ich gedacht, oh weia.
Ja, oh weia, das haben wohl viele von uns gedacht, als es vor 5 Jahren losging mit der Corona-Pandemie. Wir schauen heute zurück auf diese Zeit, unter anderem zusammen mit einer Krankenschwester. Das in der 2 Spezial. Schön, dass ihr dabei seid. 5 Jahre ist es mittlerweile her, dass das Coronavirus unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Auch die Zeitrechnung hat die Pandemie verändert. Seitdem gibt es eine Zeit vor Corona und danach. Was dazwischen passiert ist, also während der Pandemie, das verschwimmt immer mehr. Erster Lockdown, zweiter Lockdown. Und wann ging das eigentlich los mit den Impfungen? Dennis Schwalm aus dem NDR 2 Aktuell-Team hat sich das alles nochmal angeschaut und nimmt uns jetzt mit zurück.
27. Januar 2020.
Der Patient 0 in Deutschland. Ein Mann aus Bayern meldet sich mit Erkältungssymptomen. Er hatte Kontakt zu einer Arbeitskollegin aus China, die zu diesem Zeitpunkt bereits positiv auf Corona getestet wurde.
12. Februar.
In zahlreichen Ländern weltweit werden Corona-Infektionen gemeldet. In Deutschland ist die Zahl der bekannten Infizierten auf 16 gestiegen.
9. März.
In Nordrhein-Westfalen gibt es die ersten Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.
10. März.
Der Krisenstab von Bundesinnen- und Gesundheitsministerium empfiehlt die Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern.
12. und 13. März.
Zahlreiche Theater und Konzerthäuser stellen den Betrieb ein. Die Bundesliga pausiert.
22. März.
Ansammlungen von mehr als 2 Menschen werden verboten. Ausnahme: Angehörige im eigenen Haushalt. Cafés, Kneipen, Restaurants und auch Friseure müssen schließen. Der erste sogenannte Lockdown startet in Deutschland.
6. Mai.
Der Bund überträgt den Ländern Verantwortung für Maßnahmen. Vorher hatten viele die Corona-Beschränkungen schon gelockert.
2. November.
Die Infektionszahlen steigen wieder. Kontakte und Freizeitaktivitäten werden erneut eingeschränkt. Die Kanzlerin hofft auf den sogenannten Wellenbrechereffekt. Ende Dezember bekommt dann ein erster Impfstoff in der EU eine bedingte Marktzulassung. Deutschland startet am 27. Dezember mit den Impfungen.
19. Januar 2021.
In Bussen, Bahnen und in Supermärkten müssen FFP2- oder OP-Masken getragen werden. Danach folgen der Streit um die sogenannte Osterruhe, das Zurückrudern der Kanzlerin und weiter steigende und sinkende Infektionszahlen. Corona-Maßnahmen werden gelockert und verschärft. Bis dann im Februar 2023 die Maskenpflicht endet und mit der Maskenpflicht enden auch die letzten sichtbaren Corona-Schutzmaßnahmen.
Ja, geschlossene Kitas und Schulen, Abstandsregeln, Maskenpflicht. Über Monate hinweg haben diese Corona-Regeln unseren Alltag bestimmt. Tagsüber war für viele Homeoffice angesagt, nebenbei die Kinder betreuen. Und abends dann standen viele am Fenster oder auf dem Balkon und haben den Pflegekräften applaudiert. Denn sie wurden auf einmal gefeiert als Heldinnen und Helden. Mit einer von ihnen habe ich gesprochen, Franziska Böhler, Krankenschwester und Pflegeinfluencerin. Auch schon vor Corona hat sie sich auf Social Media für bessere Arbeitsbedingungen in den Kliniken eingesetzt. Plötzlich so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, Franziska, wie hat sich das angefühlt?
Für mich war das in dieser Zeit so ein Gefühl wie, jetzt passiert was. Also jetzt werden wir gesehen, jetzt haben sie das erkannt, was ja eigentlich schon die ganzen Jahre zuvor ein großes Problem war. Und ich habe das als Chance gesehen. Und ich glaube, alle, die eben in dem Job arbeiten, hatten die gleiche Hoffnung.
Wie sehr hat Corona denn deinen ohnehin ja stressigen Job verändert?
Also es ist so, ich bin vorher schon gewechselt in die Anästhesie und bin dann eben in der heißen Phase nochmal für 4 Wochen zum Aushelfen auf die Intensivstation gegangen. Was sich da so bemerkbar gemacht hat, war, es war klar, da kommt was auf uns zu und das kriegen wir gemeinsam hin. Also da hat keiner genörgelt, die Aufgaben sind verteilt worden, aus dem Boden gestampft worden sind Isolierzimmer, gewisse Zugangswege. Alle haben zusammengehalten und es war uns allen klar, das war so wie so eine geistige Haltung, dass wir das zusammen hinkriegen, komme was wolle. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl, muss ich sagen.
Wann war dir denn klar, was da auf uns zukommt? Das ist heftig.
Ja gut, als die ersten Patienten eintrudelten, ne? Als wir einfach gesehen haben, wie schwer krank diese Menschen sind. Parallel dazu gab es ja dann die Bilder aus Italien und auch wir, die wir als Personal eben an den Betten gestanden sind und haben die Patienten versorgt, wir wussten nicht, wie schlimm wird es denn.
Für viele war ja auch schlimm, dass sie nicht die Möglichkeit hatten, Angehörige, die krank sind, zu besuchen, sich möglicherweise sogar zu verabschieden. An was für traurige Situationen erinnerst du dich denn?
Ich habe diese Zeit ja, wie gesagt, nur 4 Wochen hautnah miterlebt, aber das war schlimm, weil natürlich gab es nicht nur Corona-Patienten, die schwer krank waren. Es gab ja nun auch noch weiter die Autounfälle oder die OPs, ja, also einfach Menschen, die eben auch außerhalb dieser Pandemie mit Krankheiten zu kämpfen hatten, und die Menschen sind alleine gestorben. Und das war schlimm mit anzusehen. Ich glaube, wir haben alle unser Bestes gegeben, um den Beistand der Liebsten zu ersetzen. Aber ersetzen kann man das im Endeffekt nicht. Und das fand ich das Allertraurigste an der ganzen Geschichte, dass sich auf der einen Seite die Leute nicht mehr verabschieden konnten und auf der anderen Seite eben die Menschen alleine gestorben sind.
Heute wissen wir, nicht alles ist gut gelaufen in der Pandemie. Was war denn aus deiner Sicht der größte Fehler?
Ich glaube, dass jeder in dem Sinne gehandelt hat, um das Schlimmste zu verhindern. Und wenn was zum ersten Mal passiert, dann macht man Fehler. Ja, also das ist, glaube ich, unumgänglich. Was jetzt genau schiefgelaufen ist mit dem Lockdown, wissen wir jetzt ja, dass das vielleicht etwas zu extrem war. Aber damals hat man es eben nicht gewusst. Für mich jetzt in meiner Position als Pflegekraft war dieser tiefe Fall, das war für uns alle sehr schlimm. Dass wir alle quasi diese Aufmerksamkeit bekommen haben im Sinne von, ihr seid wichtig, euer Beruf ist unersetzlich und eigentlich müsste man was ändern. Und dann passierte einfach nichts. Also Zuckerbrot und Peitsche, das hat wehgetan.
Hast du denn das Gefühl, dass überhaupt gelernt wurde aus den Fehlern?
Überhaupt nicht. Also rein politisch gesehen, überhaupt nicht. Das ist so nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Die Situation in der Pflege hat sich ja nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Es wird ja von Tag zu Tag schlimmer. Und an die Zukunft mag ich eigentlich gar nicht denken.
Und was denkst du, wie guckt die Gesellschaft zurück auf diese Pandemiezeit, auf diese Regeln, auf die Verbote, die es gab?
Ja, ich weiß nicht, ob sich da irgendwie so ein Gefühl eingeschlichen hat, naja, es ist ja nochmal alles gut gegangen. Ich denke, dass jeder mit einem schlechten Gefühl auf diese Zeit zurückguckt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand gute Erfahrungen gemacht hat oder die Corona-Zeit als gute Erinnerung behält. Tue ich selbst auch nicht.
Ja, mit welchem Gefühl schaust du denn zurück auf die Pandemie?
Das war einfach durchzogen von vielen Ängsten. Ängste, Einsamkeit, Unsicherheit. Und das über Monate, ja, das hinterlässt Spuren.
Gibt es denn auch was, worüber du heute lachen musst? Ich meine, so Stichwort Absurditäten, mit was man sich auf einmal beschäftigt hat, wo man sich auskannte, auch teilweise Dinge, die im Nachhinein betrachtet Quatsch waren.
Also das Einzige, aber da würde ich gar nicht mal sagen, ich kann darüber lachen, sondern das ist so absurd gewesen, dass ich fast ins Irrekichern komme, ist, wie sich die Menschen gegeneinander aufgewiegelt haben. Also zu welchen Brüchen das alles geführt hat, ja innerhalb von Freundschaften, innerhalb von Familien, welche Mühe sich auch einzelne Leute gemacht haben, Menschen in der Öffentlichkeit oder Menschen, die sich vielleicht mit einer Haltung zu kontroversen Dingen geäußert haben, die niederzumachen, sich in Telegram-Gruppen zu formieren. Ich meine, das ist mir ja selbst passiert, ja, dass ich auf einmal das Hassobjekt gewisser Gruppierungen war. Das ist etwas, das hätte ich mir früher nicht vorstellen können, ja, dass sich dieses Verhalten auf einmal etablierte, dass man überhaupt dazu in der Lage ist.
Franziska, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das mit uns teilst.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das ist schon verrückt, oder? Die erste bestätigte Corona-Infektion in Deutschland, das ist jetzt 5 Jahre her. Die Situation, die war damals komplett neu für uns alle. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat deshalb schon eins früh kommen sehen.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Und er sollte Recht behalten. In der Pandemie wurden im Nachhinein betrachtet Fehler gemacht. Nur Was haben wir daraus gelernt? In einer nicht repräsentativen NDR-Umfrage sind viele skeptisch. Mehr als 24.000 Leute haben bei NDR Fragt mitgemacht und fast zwei Drittel fordern mehr politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Eine, die das im Blick hat, das ist Birte Sönnigsen, NDR 2 Berlin. Birte, warum ist in Sachen Corona-Aufarbeitung bisher so wenig passiert?
Ja, weil die Parteien sich nicht einigen konnten, wie genau sie die Corona-Zeit am besten aufarbeiten können. Die Bundesregierung, die hat gesagt, nee, das ist nicht unsere Sache, das ist Sache des Parlaments, also des Bundestags, da mischen wir uns nicht ein. Und dann gab es im Bundestag aber ganz unterschiedliche Vorstellungen, welches Gremium denn jetzt das Beste ist. Ein Untersuchungsausschuss, eine Enquete-Kommission oder doch ein Bürgerrat. Dann gab es da viele Verhandlungen, aber vor allem SPD und FDP konnten sich am Ende nicht einigen. Da gab es auch vor allem Streit darüber, wie die Bundesländer dann an so einer Aufarbeitung beteiligt werden. Die haben ja auch eine zentrale Rolle gespielt. Die Grünen haben am Ende gesagt, na, wir sind eigentlich bereit, fast jedes Gremium mitzutragen, aber auch das war vergeblich, keine Einigung.
Und dabei war das ja schon ganz schön heftig, was da los war. Schulen wurden dicht gemacht, es gab Kontaktverbote. In der NDR-Umfrage, da hält die Mehrheit diese Corona-Regeln für angemessen. 44% sagen aber auch, das ging zu weit. Wie schaut denn die Politik heute darauf?
Es gab so ein paar kleine Schritte der Aufarbeitung, zumindest mit Blick auf Kinder und Jugendliche zum Beispiel. Da gab es eine Kommission von Gesundheits- und Familienministerium. Da saßen Fachleute drin, unter anderem Kinder- und Jugendärzte. Und die haben sich genau angeschaut, was hat denn die Pandemie eigentlich mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Und spätestens, als das Ergebnis auf dem Tisch lag, da haben auch politisch Verantwortliche wie Gesundheitsminister Lauterbach eingeräumt, dass es eben ein Fehler war, Kitas und Schulen so lange geschlossen zu halten. Also das ist einer der Fehler, der erkannt und benannt ist. Aber Kinder und Jugendliche, zumindest viele, leiden eben auch heute noch unter den Folgen, unter psychischen Belastungen. Aber da ist noch nicht so richtig viel passiert, denen zu helfen. Die Wartezeiten für Therapieplätze sind zum Beispiel immer noch ziemlich lang.
Ein anderes großes Thema, das bis heute die Menschen beschäftigt, das sind die Impfungen gegen Corona. Dieses Thema, das hat Familien, das hat Freundeskreise gespalten. Wie sieht's denn hier mit der Aufarbeitung aus?
Aus meiner Sicht müsste das auch ein zentraler Teil so einer umfassenden Aufarbeitung sein, die bisher nicht stattgefunden hat. Auch ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die es ja gab, wirklich angemessen war. Was hat die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht angerichtet? Wie viel Vertrauen ist da verloren gegangen? Wie kann das vielleicht wiederhergestellt werden? Das sind so ein paar Fragen, denn das sind Wunden, die bei vielen, vielen immer noch nicht verheilt sind. Wir haben vor ein paar Monaten von einem Beitrag mit einer Pflegekraft gesprochen, die damals sich gegen eine Impfung entschieden hat. Nicht, weil sie eine Corona-Leugnerin ist, sondern einfach, weil sie Sorge hatte vor dieser Impfung. Und die hat uns erzählt, was das bis heute mit ihr macht. Und da gibt es sicher unzählige Geschichten. Und Soziologen sagen uns auch, deswegen ist es auch so wichtig, die Pandemie aufzuarbeiten, weil eben Vertrauen, weil Zusammenhalt in der Gesellschaft verloren gegangen ist. Und ihnen geht es dann nicht um Schuldzuweisungen, sondern eben darum zu heilen und vor allem zu lernen für die nächste Pandemie.
Die Pandemie, die ist mittlerweile zwar rum, aber vorbei ist Corona noch nicht. Was ist mit denen, die nach einer Corona-Infektion mit Spätfolgen zu tun haben, also mit Long-Covid? Hat die Politik sie im Blick?
Im Blick würde ich sagen, auf jeden Fall. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der hat ja auch schon früh vor den Spätfolgen gewarnt und auch gesagt, da müssen wir was machen. Jetzt gucken wir uns die Betroffenen an. Da warten viele immer noch auf Therapieplätze, auf Hilfe, die sie dringend brauchen. Da gibt es ja einige ganz, ganz schwere Fälle auch. Auf der anderen Seite gibt es da auch noch nicht unbedingt Therapiemöglichkeiten. Da wird noch viel geforscht. Da muss man sagen, hat die Politik auch einige Gelder frei gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, aber da wird jetzt Grundlagen Forschung eben auch angeschoben. Wenn man da mit den führenden Forscherinnen und Forschern in Deutschland spricht, dann sind die nicht ganz so unzufrieden mit dem, was sich da in den letzten Jahren getan hat.
Lass uns doch mal auf das schauen, was positiv war. Was ist denn aus deiner Sicht gut gelaufen?
Ja, ich finde, auch das muss man nochmal aufarbeiten und auch festhalten. Aus meiner Sicht zumindest ist die erste Phase der Pandemie in Deutschland ganz gut gelaufen, weil wenn wir da auf die Todeszahlen gucken und die vergleichen mit vielen anderen europäischen Ländern, dann hat Deutschland da auch tatsächlich viele Menschenleben gerettet. Dann ist immer die Frage, warum hat das geklappt? Was ist danach vielleicht schiefgelaufen? Also ich finde, Teil der Aufarbeitung darf eben nicht nur sein, zu gucken, wo sind Fehler passiert, sondern was ist gut gelaufen, was merken wir uns fürs nächste Mal.
Fachleute sagen ja auch, die nächste Pandemie, die kommt ganz bestimmt. Meinst du denn, dann läuft's besser?
Tja, es wird vermutlich darauf ankommen, was ist das für eine Pandemie, welche Symptome gibt es da, wie wird sie übertragen und wann findet sie statt. Ich glaube, in ein paar Bereichen sind wir besser aufgestellt. Es gab gerade eine Umfrage unter Krankenhäusern zum Beispiel. Da sagen eigentlich fast alle, wir sind besser aufgestellt, weil wir jetzt Krisenpläne haben, auch mehr Schutzausrüstung bereit liegt. Andererseits sehen wir ja immer noch, dass die gesellschaftlichen Wunden von Corona längst noch nicht verheilt sind. Und wenn da jetzt nochmal Maßnahmen umgesetzt werden müssten, halten sich da alle konsequent dran. Wir blicken in die USA. Unter Donald Trump sind die gerade aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten. Das hilft weder, eine neue Pandemie zu verhindern, noch die nächste besser in den Griff zu bekommen. Und auch politisch sehe ich nicht, dass da jetzt schon jemand einen Masterplan ausgearbeitet hat. Wir erinnern uns wahrscheinlich noch alle an die unzähligen Ministerpräsidentenkonferenzen. Das ist wohl nicht der beste Weg, eine Pandemie zu managen. Also ich glaube, da wäre noch einiges zu tun, um wirklich besser vorbereitet zu sein auf die nächste Pandemie.
Danke, Birte.
NDR Info. Das Coronavirus-Update.
Nee, keine Sorge, ihr seid nicht falsch gelandet. Ihr seid bei NDR 2, aber wir schauen heute im Spezial zurück auf die Corona-Pandemie. Und durch diese Zeit begleitet hat viele das Coronavirus-Update von NDR Info. In dem Podcast hat der Virologe Christian Drosten versucht, die Pandemie zu erklären. Denn gerade am Anfang war ja alles neu und man wusste noch gar nicht viel über dieses Virus. Deswegen ist es auch verständlich, dass Fehler gemacht wurden, auch hier bei uns in den Medien. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Corinna Hennig aus der NDR Wissenschaftsredaktion gesprochen. Sie moderiert das Coronavirus-Update. Corinna, was ist denn aus deiner Sicht in der Berichterstattung schiefgelaufen?
Na, ich glaube, eine Sache, die wir uns immer vergegenwärtigen müssen, ist, wir Journalisten müssen ja verkürzen. Wir haben immer nur begrenzten Platz. Und wenn man verkürzt, dann kann es sein, dass man aus Versehen Fehler macht. Und das ist leider schon ein paar Mal passiert. Ich sag mal ein Beispiel, Ländervergleiche. Also wenn man dann später in der Pandemie gesagt hat, in England geht's doch auch, dass die schon öffnen, muss man sagen, ja, da war das Virus aber echt durch die Bevölkerung gerast. Da hatten viel mehr Leute schon Immunität. Und sie haben einen Preis von vielen Toten dafür bezahlt. Das hätten wir vielleicht nicht gewollt. Und ein anderes Thema ist vielleicht Impfschäden, wo wir so einen Überfokus hatten, weil so viel darüber berichtet wurde, dass man irgendwie den Eindruck hatte, es gäbe wahnsinnig viele Impfschäden, mehr als bei anderen Impfstoffen, weil immer so Erklärungen dazu weggelassen wurden. Und darauf müssen wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr achten.
Wir haben ja zeitweise auch jeden Tag Zahlen gemeldet. Inzidenzen, Bettenauslastungen in den Kliniken, Sterbezahlen auch. Im Nachhinein betrachtet, war das so denn sinnvoll?
Eine ganze Zeit lang glaube ich schon, also gerade die Sterbezahlen, weil die natürlich sichtbar machen, wenn junge Menschen rumlaufen und die Krankheit nicht so richtig betrifft, dann sehen die natürlich nicht, was das anrichten kann, wenn sie eine Infektion weitertragen. Und irgendwann waren die Inzidenzen auch sehr wichtig, weil wir daran eben sehen konnten, helfen die Maßnahmen, an die wir uns eben halten oder auch nicht, helfen die tatsächlich, die Ausbreitung einzudämmen. Später dann muss man sagen, wenn sich dann eh nicht mehr genug Leute testen, dann wird es so ein bisschen obsolet, weil das dann von der Realität entkoppelt ist.
Die Pandemie, die hat ja Spuren hinterlassen in der Gesellschaft. Hast du denn den Eindruck, die Medien, wir haben diese Debatte mit angeheizt?
Ja, ich glaube schon. Wobei, da muss man sagen, auch die sozialen Medien natürlich, an denen wir ja auch teilhaben. Auch da betreiben wir ja Journalismus. Aber ich glaube, da muss man beim nächsten Mal ein bisschen mehr aufpassen, was wir denn meinen, wenn wir sagen, wir wollen die Leute mit ihren Sorgen zu Wort kommen lassen. Das sollten wir auch tun. Aber wir sollten eben auch gucken, weil unser Job ist es zu recherchieren, können wir dann auch gleich Antworten mitliefern, weil wir sonst vielleicht eine Sorge, die irgendwie herrscht, noch größer machen, als sie sein müsste von der Sache her. Und weil wir vielleicht auch so eine Spaltung der Gesellschaft, ne, Impfskeptiker, über die man immer wieder berichtet, ob man die vielleicht noch ein bisschen befördert und ob man vielleicht auch Fake News befördert, indem man sie zwar nicht bestätigt, aber immer wiederholt, um sie dann zu widerlegen. Da muss man in jedem Fall ganz genau abwägen, ob das nötig ist oder nicht.
Danke, Corinna vom NDR Info Coronavirus Update. Der Podcast, der geht übrigens in eine neue Staffel. Ihr findet die Folgen unter anderem in der ARD Audiothek. Das war's auch schon wieder, das NDR 2 Spezial. Wir haben heute zurückgeschaut auf 5 Jahre Corona. Für viele war das eine heftige Zeit, die Spuren hinterlassen hat. Ich bin Julia Meyer. Ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.